Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen allerseits, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur horizonterweiternden internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 14. Februar 2025. Die Mainstream-Medien in Europa, die Mainstream-Politik, sie erleben ein Totaldebakel im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Die Erwachsenen sind zurück, Donald Trump betritt die Bühne und auf einmal ist alles ganz anders als das, was man ihnen in den letzten drei Jahren einzureden versuchte. Diese Kontaktaufnahme, dieses Telefonat von Trump mit Putin, das in Aussicht gestellte Treffen, meine Damen und Herren, das fühlt sich für mich an wie das Ende der Corona-Maßnahmen, wie das Ende der Corona-Lockdowns, jetzt einfach auf der geopolitischen Ebene. Ja, das ist die gleiche Zäsur. Und können Sie sich erinnern, da hat man diesen ganzen Corona-Wahnsinn gehuldigt während Jahren und kaum war es vorbei, hat man gedacht, ja, was war denn da eigentlich los? Waren wir verhext? Waren wir verzaubert? Waren wir quasi in einer Art politischen Dornröschenschlaf? Und ich sage Ihnen, das kommt jetzt ganz genau gleich heraus. Die Leute werden sich fragen, was nur um Himmels Willen war da eigentlich los mit dieser Kriegshysterie, mit dieser Kriegsbegeisterung, mit diesem Eskalationsfuror und dieser Schreibtischtäterei in den Redaktionsstuben. Kaum ist Donald Trump da, wird die Welt wieder ins Lot gerückt, kehrt die Vernunft, kehrt die Wirklichkeit zurück. Frieden ist besser als Krieg. Ich meine Damen und Herren, dass man so eine Selbstverständlichkeit dann plötzlich wieder einmal begrüßen muss als willkommenes Mantra, das zeigt Ihnen ja nur die Verschrobenheit, die Verklemmtheit und auch die Falschheit der Politik der letzten Jahre. Und ich bin auch kritisch gegenüber dem amerikanischen Präsidenten. Als Schweizer bin ich kein Freund des dekretierten Durchregierens. Aber in diesem Zusammenhang, in diesem Fall, lobe ich Donald Trump uneingeschränkt und ich wünsche ihm, dass er Erfolg hat. Und von mir aus kann er auch den Friedensnobelpreis gewinnen, wenn es ihm denn tatsächlich glücken sollte, dieses fürchterliche Geschehen jetzt zu beenden. Man muss reden miteinander. Hört einmal auf mit diesen Brandmauern. In Deutschland hat man das Gefühl, die Brandmauer sei sozusagen die Krone der Zivilisation. Eine unglaubliche Errungenschaft. Nein, eine Brandmauer ist eine Amputierung, ist eine Kastrierung, ist eine Selbstverstümmelung des Geistes, des Handelns, der Politik. Und aus Brandmauern kann nichts Gutes herauskommen. Brandmauern dürfen Sie nur bauen gegenüber dem Falschen, gegenüber dem Brennenden, gegenüber dem Krieg zum Beispiel. Aber diese Brandmauerarchitekten haben ja das Gegenteil gemacht. Sie haben ja tonnenweise Öl ins Feuer gegossen. Und da der mutmaßliche Kanzlerfavorit Friedrich Merz, der Mann mit der mangelhaften Impulskontrolle, der wollte ja bis vor kurzem noch den Taurus, diesen Marschflugkörper, in die Ukraine schicken. Zum Glück haben wir jetzt einen Präsidenten in den Vereinigten Staaten von Amerika, der zwar ein exzentrisches Individuum ist, auch ein krasses Individuum, selbstverständlich eben ein typischer Amerikaner in vielerlei Hinsicht, aber ein Amerikaner, der etwas erfasst hat, dass eben Frieden besser ist als Krieg. Und sagen Sie, was Sie wollen, aber das Verhalten von Donald Trump imponiert mir. Seine Sprache zeugt von einem Gespür von Diplomatie. Gemäß den Berichten hat er dem russischen Präsidenten Putin mitgeteilt, die Amerikaner könnten verstehen, dass diese NATO-Osterweiterung keine gute Idee war, dass das in den russischen Augen eine Bedrohung der nationalen Interessen sei und die nationalen Interessen Russlands, die würden selbstverständlich berücksichtigt und deshalb sei man, das geht aus diesen Aussagen hervor, sei man bereit, diese für die Russen so wichtige Kriegsursache aus dem Weg zu räumen. Und diese ganze imperialistische Fimmel und Fummel, den man bei uns da hinein projiziert hat, so als ob Putin mit seiner dysfunktionalen Armee die ja größte Schwierigkeiten hat, in der Ukraine überhaupt Boden zu gewinnen, als ob er mit der in der Lage wäre, den Westen einzupacken, aufzurollen. Ich meine, das zeigt Ihnen schon die ganze Wirklichkeitsblindheit dieser geopolitischen Amateure, dieser geopolitischen Zauberlehrlinge, die uns in den letzten Jahren übrigens diese Flüchtlingspolitik ohne Grenzen, die Corona-Politik, den ganzen Klimawahn gebracht haben. Meinen Sie, das sind die Leute, die dann das absolute Musikgehör in den internationalen Beziehungen haben? Das können Sie vergessen. Also von einem Tag auf den anderen, wirklich wie damals in der Corona-Zeit, fällt das Ganze von uns ab wie ein gigantischer, fauler Zauber. Danke an den US-Präsidenten Donald Trump. Ich habe hier in den letzten Monaten viel Kritisches über die USA gesagt. Dann haben da ein paar schnöselhafte Journalisten mich angepöbelt und gesagt, ja, jetzt ist er auch ins Lager der Amerika-Feinde gegangen. Ich meine, sehen Sie einmal nur schon diese Wortwahl. Wenn Sie ein differenziertes Bild haben, wenn Sie konkrete Dinge kritisieren, dann werden Sie von bestimmten Leuten schon zum Feind erklärt. Das ist übrigens die ganz große Seuche in der politischen Kultur in Deutschland. Sie haben keine Streitkultur mehr, man kann gar nicht mehr miteinander streiten. Sie haben nur dieses Käseglockenkartell in Berlin, die sich alle mehr oder weniger gleicher Meinung sind, die sich für die Demokraten halten, aber einen Viertel der deutschen Wählerschaft einfach ausblenden, ausbremsen, ausgrenzen aus dieser Demokratie. Die haben von Demokratie überhaupt nichts verstanden und eben die wussten auch, für die gab es im Prinzip nur eine Meinung und jetzt plötzlich hat man eine andere Sicht, haben sie noch eine andere Partei und mit dem können sie gar nicht umgehen. Die werden dann sofort zu Staatsfeinden erklärt, zu Verfassungsfeinden. Also wer heute Feind sagt, der will betrügen, meine Damen und Herren. Diese ganze Feindbildbewirtschaftung, diese Feindbildhuberei, mit der müssen wir mal abfahren. Aus der spricht auch Überheblichkeit, spricht diese Arroganz des Westens nach dem Sieg im Kalten Krieg, diese unverdiente Arroganz. Ich meine, schauen Sie sich mal diesen Trümmerhaufen der Europäischen Union an. Schauen Sie sich mal die Leistungsbilanz dieser deutschen Regierung an. Ich meine, die sollten mal mucksmäuschenstill sein. Die sollten zuerst einmal überhaupt nichts sagen und mit einer gewissen Demut vor dem Problemhaufen in sich gehen, den sie da angerichtet haben. Aber das sind eben Weltmeister der Selbstaufplusterung, die sich da einfach immer wieder, also ob da gar nichts wäre, die leiden unter einer permanenten Amnesie, die unter Vergesslichkeit, unter produktiver Vergesslichkeit. Und ihr Leitwolf ist da dieser Kanzler Scholz, der ja sozusagen auch in dieser Hinsicht der Wettbewerbsanführer ist, sozusagen der Marktleader in Sachen Vergesslichkeit, Olaf Scholz. Aber das ist typisch. Da haben Sie fast schon ein Sinnbild für diese Politik der fiebrigen Schnelllebigkeit. Was geben mich meine dummen Reden von gestern an? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Und ein heilloses Gewirr, ein heilloser Problemsumpf, der jetzt ausgelöffelt werden muss. Aber diese Probleme, und das sehen wir jetzt mit den Vereinigten Staaten von Amerika, die sind eben gar nicht so groß, wie man auch wieder getan wird. Man kann doch diese Probleme korrigieren, man kann den Telefonhörer in die Hand nehmen und sagen, so, Wladimir Putin, jetzt reden wir miteinander. Man kann sagen, abfahren mit diesem Bürokratiewahn der Europäischen Union, das akzeptieren wir nicht mehr. Man kann sagen, ab sofort sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union wieder der Chef der Europäischen Union und nicht da dieses ungewählte Kommissarsgremium, diese EU-Kommission mit diesen Mumien, wie ich sie hier bezeichne, in ihren gläsernen Pharaonengräbern. Das kann's doch nicht sein. Und zum Glück haben wir jetzt einen amerikanischen Präsidenten, der die richtigen Worte findet gegenüber Russland und der auch die richtigen Worte finden wird gegenüber der Europäischen Union und gegenüber China. Und Trump dokumentiert, dass er ein Pragmatiker ist. Er ist ein Pragmatiker. Das ist mein Instinkt. Vielleicht irre ich mich. Das sind vielleicht jetzt schon etwas steile Ansagen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, wenn Sie mich fragen, das ist das Positive. Und noch etwas habe ich vergessen im Zusammenhang mit dem Gespräch Trump und Putin. Trump hat Putin auch gesagt, wir beide haben doch, unsere Länder, unsere großen Nationen, haben doch gemeinsam den Zweiten Weltkrieg bestritten. Wir haben den Nazis das Rückgrat gebrochen. Wir haben zusammengearbeitet und ihr habt große Opfer gehabt. das ist überfällig gewesen, so etwas zu sagen. Und dass es einen amerikanischen Präsidenten braucht, der von unseren Mainstream-Athleten da, von diesen Mainstream-Journalisten, von diesen Fatzkes, ich kann es nicht anders ausdrücken, da immer wieder so als halbschlau tituliert wird, so als intellektuell komplett nicht satisfaktionsfähig, das ist einfach beschämend. Dieser amerikanische Präsident hat von Diplomatie mehr begriffen als die ganze geballte EU-Kommission, die Baerbock und wie sie alle heißen, Macrons und der deutsche Medienmainstream, den können Sie da gleich auch einpacken, den schweizerischen und den österreichischen. Das ist die Art und Weise, wie die miteinander reden müssen. Und wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, und da spekuliere ich gerne etwas, dann sehe ich baldige Friedensverhandlungen. Zelensky, ja, der hat sein Blatt überreizt, eine verantwortungslose Konfrontationspolitik gemacht, allerdings aufmunitioniert, aufgestachelt vom Westen. Was seine Fans da ausblenden, vor allem auch in Deutschland, ist die Tatsache, dass Zelensky, dieser Friedensengel und Superdemokrat, der sich ja nicht mehr hat wählen lassen, der alle Oppositionsparteien verboten hat, Oppositionszeitungen und Oppositionsjournalisten ins Gefängnis hat stecken lassen, dass dieser Zelensky während 8 Jahren seine eigene, also nicht er alleine, seine Vorgänger, aber das von ihm repräsentierte ukrainische Gouvernement, die haben 8 Jahre lang die eigene Bevölkerung im Osten beschossen. 15.000 Tote Ukrainer, vornehmlich russischer Zunge, vornehmlich russischer Kultur. Das hat man diskriminiert, man hat ihnen die Sprache verboten, also Offizialsprache, man hat ihre Denkmäler weggenommen, man hat die Schulbücher ihnen weggenommen. Das ist doch keine Friedenspolitik, das ist eine Konfrontationspolitik. Und dieser Zelensky, der hat natürlich mit angeheizt. Das ist keine Entschuldigung für die russischen Panzer. Putin hat sich auch verkalkuliert, das haben wir hier schon öfters festgehalten. Aber hören wir doch einmal auf mit den Fehlern der anderen, unsere kolossalen eigenen Fehler schönreden zu wollen. Das ist ein Kindergarten. Das ist eine Krabbelgruppe, die wir da haben in der Außenpolitik in Europa, meine Damen und Herren. Das ist eine Krabbelgruppe, die da angeführt wird von dieser Trampolinspringerin. Verzeihen Sie mir hier diese etwas drastische Ausdrucksweise, aber das bricht jetzt ein bisschen aus mir hervor, vielleicht auch aufgestaut gegen diese geballte Selbstherrlichkeit, die von diesen Kreisen in den letzten Jahren ausgegangen ist. Jeder, der es ein bisschen differenziert gesehen hat, jeder, der sich für den Frieden eingesetzt hat, jeder, der gesagt hat, ist doch kompletter Wahnsinn, die Russen militärisch besiegen zu wollen. Jeden hat man runtergefräst, blöd hingestellt. Und wie jetzt die Amerikaner aufgedeckt haben, den Zeitungen, die sich hier für den Frieden engagiert haben, das Selbstverständlichste der Welt, denen haben sie sogar die Währung, denen haben sie die Werbung gestrichen. Denen haben diese Gremien, diese Zensurbehörden, übrigens mit all diesen Superstars da der intellektuellen Mainstream-Szene vorne dran, Anne Applebaum, Timothy Snyder und wie sie alle heißen da, diese kleinen Tyrannen, diese Geistestyrannen, die saßen da in diesen Gremien, vor allem Anne Applebaum, wenn es darum ging, jenen Medien die Werbegelder zu streichen, die eine andere Sichtweise hier offeriert haben. Wir haben uns doch in der Europäischen Union, aber da natürlich von dieser geriatrischen Regierung in Washington angefeuert, wir haben uns doch in der Europäischen Union, und das hat auch auf die Schweiz abgefärbt, in eine völlige, in einen Bunker der Meinungseinfalt hineingemauert. Wir haben uns selber eingebrandmauert, verschiedene haben es versucht, wir haben es nicht gemacht. Wir haben nicht mitgemacht bei der Weltwoche mit diesem Klimahype. Wir haben nicht mitgemacht beim Green Deal. Wir haben nicht mitgemacht bei diesem Corona-Lockdown, bei diesem ganzen Unsinn. Und wir haben auch nicht mitgemacht bei dieser internationalen Kriegslobby, bei dieser Kriegsbegeisterung, bei dieser Schreibtischtäterei da in den Redaktionen mit diesem Gratismut und diesem Pseudoheldentum, das Hunderttausenden von Ukrainern das Leben gekostet hat und einen gigantischen, auch brandgefährlichen, stets von einer Eskalation bedrohten, brandgefährlichen, lodernden Flammenherd geschaffen hat hier in Europa. Und es ist jetzt das Verdienst dieses amerikanischen Präsidenten, der da ausgelacht wurde von diesen Leichtmatrosen, wäre schon ein Lob, eine Übertreibung. Das sind nicht einmal Leichtmatrosen, die bringen... Das ist, ich will hier gar nicht in die Metaphern hineinsteigen, Sie können sich das selber zurechtlegen, aber die haben den Trump ausgelacht und der kommt jetzt. Also das ist eine ganz positive Entwicklung, die wir sehen. Und Trump wird jetzt Putin sagen, das ist mein Bauchgefühl, das glaube ich, in die Richtung könnte es laufen. Er wird sagen, wir dehnen die NATO nicht mehr weiter aus, du dehnst aber auch die russische Sphäre nicht mehr weiter aus, die Gebiete im Osten der Ukraine, die kannst du behalten, Krim auch, dafür lässt du uns in Ruhe, wenn wir mit Grönland da unsere Verkaufsbestrebungen machen. Und dann sage ich Ihnen, die Bombe wird sein, dass die Amerikaner sagen, wir kaufen den Russen die Nord Stream Pipeline ab, wir bauen, habe das gestern schon gesagt, wir kaufen euch diese Nord Stream Pipeline ab und dann geht das russische Gas gewissermaßen durch diese amerikanische Pipeline, durch diese amerikanisierte Pipeline, wie durch eine politische Kläranlage und dann kaufen die Deutschen das Gas wieder zu höheren Preisen, wenn auch nicht zu so hohen Preisen, wie sie jetzt bezahlen mit diesem Liquid Gas. Aber das geschieht den Deutschen auch recht, die sich hier einfach absolut unter Verkennung ihrer eigenen nationalen Interessen dermaßen am Nasenring haben in eine falsche Geländekammer führen lassen. Ausgerechnet die Deutschen, die ganz genau wissen müssten und vor allem all die, die die Geschichte wie einen Popanz immer vor sich hertragen, wie eine Monstranz, die hätten wissen müssen, dass Russland militärisch nicht zu besiegen ist. Das hat weder Napoleon geschafft, noch Hitler und schon gar nicht da diese Baerbock, diese Krabbelgruppe, die hat es auch nicht geschafft, meine Damen und Herren. Man muss das jetzt hier einfach einmal in dieser Drastik ausdrücken, weil es auch, Entschuldigung, es nervt auch ein bisschen, diese Überheblichkeit, die da immer wieder aus Berlin und überall hin erschallt, so als ob die da die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten. Nein, das geht jetzt in die Richtung. Man wird diese Pipelines, könnte ich mir gut vorstellen, den Amerikanern verkaufen, dann geht das Gas dort durch und das wäre auch gar keine so schlechte Kompromisslösung, weil diese Pipelines waren vielleicht aus russischer Sicht ein Tick zu viel. Die Russen haben da einfach die Amerikaner auch gereizt, genauso wie die Amerikaner die Russen gereizt haben, die Amerikaner mit ihrer Osterweiterung und die Russen mit ihrer Westerweiterung des Gases, des Pipeline-Netzes. Und jetzt haben sich die beiden hier aneinander gerieben, sind sie kollidiert und die Ukraine ist nahezu zermalmt worden in bestimmten Gebieten. Und jetzt könnte der Kompromiss darin bestehen, dass diese unselige Osterweiterung der NATO aufhört, dass diese NATO wieder auf ihren Urauftrag zurückgeführt wird und dass diese Nord Stream Pipeline zu einer Pipeline des Friedens und der friedlichen Koexistenz werden könnte. Das wäre für mich der wünschbare Ausgang. Und wenn ich gleich noch eine Idee anfügen darf, dann sage ich Ihnen, vielleicht wird Trump so unkonventionell sein und sagen, Putin, wir gleisen die ganze NATO alles neu auf, wir gründen eine neue Organisation. Russland, Amerika und China, wie in Jalta vor 80 Jahren in den Schlussmonaten des Zweiten Weltkriegs, als Stalin, Churchill und Roosevelt zusammengesessen sind. Die Briten bringen heute zu wenig PS auf den Boden, stattdessen sind die Chinesen da. Und diese drei Großmächte, die Alphatiere, die Raubtiere, wie man sie nennen möchten, die sitzen zusammen 80 Jahre nach Alta. Jalta, das ist die Perspektive, die ich hier sehe und keine der Zeitungen, die ich da konsultiere, hat auch nur im Entferntesten die Fantasie, in diese Dimension hineinzudenken. Darum habe ich Ihnen das hier etwas ausführlicher dargelegt. Nur kurz sprechen möchte ich über diesen fürchterlichen neuen Gewaltakt in München. Das erschüttert die Menschen, es erschüttert sie zu Recht. Natürlich wieder ein Asylbewerber, ein Afghane. Ich habe in meiner schweizerischen Sendung gesagt, ausreisepflichtig, jetzt lese ich da, Tatverdächtiger war nicht ausreisepflichtig. Ich meine, das ist jetzt die Schlagzeile in einer FAZ. Als ob es darauf ankäme. Er ist aber nicht ausreisepflichtig. Also ist es ja nicht so schlimm, dass er jetzt da 25 zu Grund und Boden gefahren hat. Sehen Sie auch, wie die Medien komplett neben den Schuhen stehen. Ich habe in Deutschland den Eindruck, dass Oppositionelle, Rechtsoppositionelle vom Staat entschiedener verfolgt werden als illegale Zuwanderer. Da stimmt einfach etwas nicht mehr. Da ist der Auftrag falsch, auch dieser staatlichen Selbstschutzbehörden. Europa darf nicht am Katzentisch sitzen, jammern sie in Brüssel. Ja, aber die EU sitzt am Katzentisch, weil sie sich selber verzwergt hat. Dieses Mumienkabinett da im Pharaonengrab, die sind selber schuld, dass sie sich in diese Zwergensituation haben bringen lassen. Und jetzt haben sie schlechte Laune, übrigens auch die Zeitungen. Trump telefoniert mit Putin, die NATO steht unter Schock. Warum denn eigentlich? Weil wir Frieden machen. Ich meine, eine NATO, die unter Schock steht, weil man Frieden macht, die könnten sie eigentlich gleich abschalten, meine Damen und Herren. Ergeht es Scholz wie Laschet eine Abstrusität, nochmals eine ganz absurde Note im deutschen Wahlkampf. Kanzler Scholz mit den Nerven am Ende an einer privaten Party, wo sie alle aufeinander hocken, die Journalisten, die Linken, die Rechten, die CDU, die SPD, alles filzt und vermengt sich da in Berlin. Mittendrin übrigens auch der Reporter, der Paul Ronsheimer, der da aus erster Hand berichtet. Und offensichtlich hat da der Kanzler Scholz den Kultursenator, den schwarzen Kultursenator Berlins, Joe Cialo, CDU-Mitglied, vorgeführt, gesagt, ja, Sie sind ja nur ein Hofnarr, ein Feigenblatter in Ihrer Rassistenpartei. Ich meine, wenn man so einen Schwachsinn rauslässt, dann musst du dich nicht wundern, wenn dich niemand wählen möchte. Für gewogen und für zu leicht befunden. Und einem Kanzler Scholz, der sich ja bei aller Sprödigkeit, bei allem Nicht-Charisma, das ihn auszeichnet, immerhin als verlässlicher, professioneller Politiker mit starker Impulskontrolle hier anzupreisen versucht. Ich meine, der hat auch nur Nerven wie ein Flatterzirkus. Das sind einfach Stresssymptome da am Schluss. Und das aber auch jetzt noch der Joe Cialo, habe ich gesehen, der auch noch etwas jammert. Ja, er fühle sich da schon diskriminiert. Also ich meine, um Himmels Willen, was ist da eigentlich in diesen etablierten Parteiteppichetagen los da? Das ist ja ein beschämendes Theater. Das kann man wirklich nicht ernst nehmen. Ein Diktatfrieden wird niemals unsere Zustimmung finden, sagt Scholz in Richtung Trump. Ja, da macht er sich selber zum Hofnarren mit solchen Sätzen, meine Damen und Herren. Die Zeit ist reif für ein Comeback von Sebastian Kurz. Interessanter Artikel in der Welt. Und das wäre vielleicht gar nicht so eine unraffinierte Idee, Sebastian Kurz zurück in die österreichische Politik. Zweifellos ein Riesentalent. Ein Riesentalent. Allerdings jetzt ein Abstauber dieser ganzen Vorgänge. Ich fange schon, kaum habe ich die Idee ausgesprochen, schwer daran zu zweifeln. Da geht jetzt der Journalist in mir durch sozusagen, die Gäule gehen mit mir durch. Die Schlagzeile wäre natürlich demokratisch absolut super fragwürdig, also entspricht dann überhaupt nicht dem Wahlergebnis. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, hätte noch irgendeinen Reiz. Aber bitte vergessen Sie das gleich wieder, was ich hier gesagt habe. Das ist ein unseriöser Vorschlag. Aber ich horche da in mich hinein und stelle fest, dass mich diese Meldung irgendwie angesprochen hat. Glauben Sie nichts, was man Ihnen erzählt, dass da der Herbert Kickl das Ganze zum Entgleisen gebracht hätte? Nein, die ÖVP hat sich nicht wie ein Wahlsieger verhalten, sondern wie ein Wahlverlierer verhalten, sondern wie ein Wahlsieger. Sie wollten der FPÖ ausgerechnet dieses Innenministerium streitig machen. Das ja das zentrale Wahlversprechen der FPÖ ist, im Bereich der inneren Sicherheit und des Asyls. Und das ist klar, wenn das natürlich eine ÖVP mit einem Obstruktionsmodus da nimmt, dann fällt das auf den Kanzler zurück. Ob in der österreichischen Szene, da bin ich jetzt zu wenig der Insider, ein großzügiger Kickl hätte sagen können, okay, ihr nehmt dieses Innenministerium, hier geht es um die Sache, Vertrauensgewinn herstellen. Ob das eine Lösung gewesen wäre, ich weiß es nicht, ich habe mit ihm nicht darüber gesprochen, aber man muss zumindest das als Eventualität in den Raum stellen und dann fällt dieser Zusammenbruch der Verhandlungen auch auf den Wahlsieger Herbert Kickl zurück. Also dann, wenn das eine Möglichkeit, eine Variante wäre, aber für das muss man die innenpolitischen Verhältnisse Österreichs besser kennen, dann hat er einen Fehler gemacht. Wenn es so ist, wie die FPÖ sagt, dass man das unmöglich abgeben kann, dass das auch eine ÖVP anstelle der FPÖ nie gemacht hätte, okay, dann ist das so. Aber von außen betrachtet fragt man sich schon auch, um Himmels Willen, was streitet ihr da um Ämter und Posten? Ihr hättet genügend Probleme, die ihr lösen müsst. Nun, wir werden sehen, was jetzt passiert in Österreich. Ich verabschiede mich fürs Erste. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Wir melden uns zurück. Und jetzt geht's mir besser, meine Damen und Herren. Jetzt bin ich da etwas ventilmäßig aufgestaute Energien sind jetzt frei geworden. Und ich danke Ihnen, wenn Sie mir bis hierhin gefolgt sind. Auf jeden Fall, also mir geht's jetzt besser und hoffentlich Ihnen auch. Und wenn es nicht der Fall ist, dann bitte ich jetzt schon um Verzeihung. Dann habe ich da ein bisschen zu stark aufgedreht. Aber manchmal muss man eben auch um sein eigenes inneres vektoriales Gleichgewicht wieder irgendwo in die Balance zu bringen. Da muss man eben auch hier einfach mal ganz frei von der Leber weg sprechen. Gelingt einem auch nicht immer, wenn Bauch und Gehirn sozusagen synchron schwimmen. So, jetzt aber, bevor ich mich gänzlich vergaloppiere mit den Bildern, fertig. Danke vielmals, alles Gute, wunderschönes Wochenende und morgen dann die Vorschau auf die, Entschuldigung, Deutschland-Ausgabe mit dem Interview Alice Weidel, Viktor Orban. Übrigens, letzte Nachricht habe ich noch vergessen. Alice Weidel, starker Auftritt gestern im ZDF, habe nicht alles geschaut. Der Moderator ist sie da fürchterlich immer wieder ins Wort gefallen. Sie hat sich sehr gut, sachlich, sympathisch präsentiert. Dann sind so zwei gekommen, die ihr da ziemlich eklig herumgefliegt haben. Einer hat sich da gesagt, die AfD sei überhaupt nichts. Da hat sie einfach zu persönlich reagiert. Da musst du mehr Souveränität entwickeln. Wenn dich einer anpfeift im Fernsehen, musst du sagen, ja, ich sehe das. Sie sind ein Kritiker der AfD, das braucht's auch. Aber vergessen Sie nicht, es gibt ein paar Millionen andere in diesem Land, die sehen es jetzt anders als Sie. Und das Schöne in Deutschland ist doch, dass wir eben eine Meinung haben wie Ihre. Und dann haben wir die Meinung wie die AfD und am Schluss haben wir eine Demokratie und dann schauen wir, wie die Stimmen sind. Das ist die Stärke Deutschlands, das ist unsere Demokratie. Du musst diese negativen Elemente, und das kann sie noch nicht so gut, die Alice Weidel, du musst diese negativen Momente, die musst du ins Positive drehen. Du musst als Politiker, als Unternehmer aus jeder Katastrophe, jetzt in Anführungszeichen, eine Goldgrube für dich machen. Nicht durch Funkelei, Schunkelei und Katzengold, sondern durch kluge, schlaue Argumentation. Aber das ist immer leicht gesagt hier aus der Sicherheit des Instituts für fortgeschrittene Gegenwartskunde da hinter unserem Kameraauge ist da natürlich was anderes, wenn Sie da im Häckselkessel in einer Arena öffentlich-rechtlichen drinstehen mit allen Tricks und Fallgruben wie in der alten römischen Antike, wenn da bei den Gladiatorenkämpfen die Cäsaren schon geschaut haben, dass der Richtige gewinnt. Ja, eine gleiche Situation haben Sie heute da in diesen Fernseharenen. Aber sie hat es trotzdem gut gemacht, aber da kann sie noch etwas zulegen. Sie ist ja auch noch jung, glaube ich, erst Mitte 40, so irgendetwas. Da kann man ja noch etwas dazulernen. Und irgendwo auch sympathisch, sind ja auch keine Profi-Politiker, keine Automaten, keine Roboter, die da zugange sind. Da ist mir das authentische Scheitern lieber als diese stählerne Perfektion jener, die jetzt 3 Jahre lang eine ganz schlechte Politik gemacht haben. Und das fällt natürlich besonders auf bei einem Christian Lindner, bei der FDP. Also der redet wie ein Herrgott. Und da könnte man meinen, das ist also wirklich der Weltgeist, der selber spricht. Aber wenn du dann halt die Wirklichkeit da auf dem Boden in der Realität anschaust, die Handlungen, dann sieht es dann plötzlich nicht mehr so strahlend aus. Meine Damen und Herren, das jetzt war's. Aber unwiderruflich. Bis später.